sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo, hallo Alena.
Hallo Till.
Du hast erstmal ganz tief geseufzt. Alles in Ordnung bei dir?
Ja, doch, alles in Ordnung bei mir. Und bei dir?
Bei mir auch. Ich freue mich. Ich werde morgen früh eine Woche nach Spanien fliegen, um einen Freund in einem Ferienhaus zu besuchen, was er irgendwie eine Woche alleine hat, bevor seine Familie kommt. Ich freue mich da total drauf. Vor allem, ich habe mir so ein Flugticket ohne Gepäck gebucht. Mhm. Also auch ohne Kabinentrolley.
Okay.
Und ich habe mir, damit habe ich schon seit ganz, ganz langer Zeit liebäuglich damit, habe ich mir so ein für 9 Euro so eine Tasche 20 mal 20 mal 40 Zentimeter bestellt, die halt wirklich genau diese Angaben des
also mal
ohne Gepäck, genau. Wie heißt es? Underseat Luggage,
ja.
Genau.
Mhm.
Und diese Tasche habe ich gerade gepackt und es ist so ein unfassbarer Power Rush. Also ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal, ich wollte eigentlich sagen, so gut gefühlt, aber wann ich mich überhaupt das letzte Mal so gespürt habe.
Und hast du die Dinge vakuumiert oder wie, was ist der Trick? Oder nimmst du halt einfach irgendwie zwei T-Shirts, zwei kurze Hosen, hang loose, keine Schlüppis?
Nee, also ich habe die volle Menge Schlüppis. Ich habe nur eine kurze Hose. Ich glaube, ich habe sogar für jeden Tag ein T-Shirt. Punkt.
Ich bewundere deinen minimalistischen Lifestyle. Ich finde es echt. Wir waren ja schon zusammen im selben Ferienhaus auf Schreibreise und ich weiß ja, dass du immer wirklich schmal packst. Und es hat mich ehrlich gesagt mich auch ein kleines bisschen unter Druck gesetzt, wirklich irgendwie zuzusehen, dass ich mit Kabinentrolley irgendwie auskomme. Ich bin ja eine Frau, die sehr viel Wert legt auf ihr Äußeres und ich habe natürlich viele Accessoires und so weiter.
Ja, ja.
Und also alleine meine Skincare-Routine in 27 Einzelschritten so runterzubrechen, dass das alles in diesen kleinen Trolley passt, war schon echt ein Kunststück und ich habe es im Grunde nur gemacht, um dich nicht mit Aufgabegepäck zu belasten.
Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich warte sogar ganz gerne am Gepäckband.
Ja, aber es wäre mir irgendwie wie eine Niederlage vorgekommen, wenn ihr jetzt wegen meinem Überseekoffer am Gepäckband hättet warten wollen. Ich wollte auch, so wie die coolen Jungs, wollte ich auch einfach mit möglichst wenig mal auskommen. Und es ist mir ja auch gelungen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich bin wirklich in einem völlig anderen Universum, weil dieses Gefühl mit dieser lieblosen, grauen, billigen Plastiktasche, die wirklich nur die Funktion erfüllt, die hat auch keinen Schultergurt und gar nichts. Die erfüllt wirklich einfach nur die Funktion, genau diese Größe zu haben und innen hohl zu sein.
Okay, aber du hast schon auch ein Rückflugticket gebucht. Das ist nicht so one way, ein Mann verschwindet.
Also ich habe keinen
so
Platz für das
bisschen.
Rückflugticket, aber nein, ich will überhaupt nicht verschwinden. Ich will nur mit ganz wenig irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Ich freue mich auch schon so. Ich laufe die ganze Zeit damit durch die Wohnung und simuliere immer so Gespräche. Das ist mein Gepäck. Ja, und haben Sie noch ein Gepäck? Kein Gepäck. Nur das, ja, genau. Okay. Und ganz ehrlich, boah, ey. Also es wird mir schwerfallen. Und weißt du was? Ja, indem man halt wirklich nur noch, das ist so ein bisschen die Schattenseite. Also es ist ja Sommer und ich werde morgen sehr viel am Körper tragen müssen. Hm. Also ich werde.
Ach so, du musst ein bisschen Zwiebellook Bitte? Machen, damit du doch noch zwei, drei Kleidungsstücke mehr irgendwie.
Ja, ein bisschen Zwiebellook ist untertrieben. Also ich würde sagen, zwei lange Hosen, zwei Pullover, zwei Hemden, Regenjacke und normale Jacke. Also es ist schon.
Du bist echt ein Fuchs, Till.
Aber ich bin ein Fuchs. Und ich sage dir jetzt, und damit kommen wir aufs heutige Thema, Es ist immer, also das ist das, was mich schon am Thema Reue interessiert. Und gerade auch, weil, darüber haben wir häufiger geschrieben, gesprochen, das Schreiben hat ja so viel mit Entscheidungen zu tun, mit Entscheidungen für und gegen Dinge. Und ich bin auch gerade wieder so ein bisschen so weit in ein oder zwei Schreibprozessen, dass ich so denke, ah, okay, ich lebe mit den Entscheidungen der Vergangenheit und bereue ich nicht vielleicht die ein oder andere. Und es ist ja immer diese Frage, bereut man Sachen, die man getan oder die man nicht getan hat. Mhm. Und ich bereue so ein bisschen, dass ich in der Vergangenheit mit so viel Gepäck gereist bin und denk dann aber auch, aber warum? Dein Leben findet doch jetzt statt und findet doch in der Zukunft statt und findet ja gar nicht in der Vergangenheit statt. Und ab jetzt reise ich halt wirklich immer nur noch mit so einer Zipptüte, wo halt meine Hornhautschrundencreme drin ist und sonst nichts.
Und hast du immer, wenn du jetzt mit sehr wenig Gepäck reist, nicht ab und zu auch Reuegefühle, weil du doch irgendwas nicht dabei hast, was du vielleicht doch lieber dabei gehabt hättest?
Als jemand, der sehr viele Fehler so im Alltag macht, also oft Sachen vergisst oder Termine verpasst oder Dinge, die eigentlich hätten erledigt werden müssen, dann irgendwie doch nicht erledigt, komme ich oft an diesen Punkt, wo ich dann so merke, scheiße, das wäre gut gewesen, wenn. Und ich habe mir aber total angewöhnt, das dann sofort von mir abzuschneiden. Und genauso ist es auch beim Packen. Also wenn ich einfach nur mit so einem kleinen Rucksack mit dem Zug 5 Tage nach Berlin fahre und dann irgendwie denke, wow, es wäre vielleicht doch gut gewesen, ein Ladegerät und irgendwas zum Anziehen und vielleicht auch meinen Rechner mitzunehmen, dann schneide ich das sofort von mir ab und denke, nee, dann findet es jetzt halt anders statt, beziehungsweise ich wollte mir das ja eh neu kaufen. Mhm. Verstehst du?
Ja, verstehe ich. Ich bin einmal mit dem Zug von Kiel nach Hamburg gefahren, glaube ich, und mit mir in den Zug stiegen ein quasi die komplette Gästeschaft eines gerade angelegten Kreuzfahrtschiffes, die also von ihrer Kreuzfahrt zurückkamen. Also alles bisschen ältere Herrschaften, sogenannte Best-Ager, alle unfassbar große Koffer dabei hatten. Und weil Kiel ein Kopfbahnhof ist und der Zug da schon stand, offensichtlich das Gefühl hatten, oh Gott, dieser Zug fährt gleich ab, obwohl noch 20 Minuten Zeit waren. Und alle sozusagen in den allerersten Wagen gesprungen sind mit ihren riesigen Koffern, um sich dann mit diesen gigantischen Koffern durch den ICE, durch den stehenden ICE hindurch aneinander vorbei zu wursteln, zu ihrem hoffentlich reservierten Sitzplatz. Und sämtliche Erholung, die diese Kreuzfahrt gebracht haben, mag, war danach, glaube ich, dahin. Also ich glaube, da gab es definitiv ein oder zwei Herzinfarkte und fast Schlägereien, weil das war natürlich, und insofern gebe ich dir schon recht, die Sache mit dem Gepäck ist tückisch und einfach auch nicht gut für die Gesundheit. Du machst alles richtig.
Ist es nicht herrlich, sowas zu beobachten und nicht involviert zu sein?
Total.
Schlimm eigentlich, oder?
Ich finde auch, das ist gerechte Strafe für Leute, die immer noch Kreuzfahrten buchen, ehrlich gesagt. Ja, ich fand es ganz schön, obwohl ich ja sonst nicht so missgünstig bin, aber in dem Fall war ich's.
Es gibt ja eine bestimmte Art von Kreuzfahrt und zwar, glaube ich, wirklich tatsächlich jede, die jetzt nicht gerade so eine Family Cruise oder was es da auch immer für Brandnames gibt, ist, wo tatsächlich es auch, also wo du schon beim Buchen, wo dir schon mitgeteilt wird, was für Kleidungsstücke du brauchst.
Ja, fürs Captain's Dinner und so, klar.
Genau, ja, genau. Natürlich. Und für das gibt ja auch manchmal so einen Tanzabend. Also zwei Anzüge ist, glaube ich, schon mal so zusätzlich zu allem anderen bei Männern völlig normal. Mhm. Und da muss ich inzwischen schon sagen, nee, ganz ehrlich, also alles, was ich nicht in Adiletten und Boardshorts machen kann, mache ich nicht mehr.
Ich gehe davon aus, dass das Kreuzfahrtwesen und der gepäckindustrielle Komplex, die Renova-Mafia, dass sie einfach alle unter einer Decke stecken und dass es einfach miteinander abgekatert wird. Weil wer sonst sollte diese unfassbar großen Hartschalenkoffer sonst noch kaufen? Wer braucht das? Wenn nicht Leute, die sich fürs Captain's Dinner und den Schiffsball irgendwie schick machen müssen und dafür halt diverse Outfits dabei haben wollen. Ältere Menschen haben oftmals einfach unfassbar viel Gepäck bei sich. Das muss man leider wirklich sagen.
Ja, aber das letzte Hemd hat keine Taschen, Alina. Es ist interessant. Ich merke, ich habe versucht, vor einer halben Stunde das Gespräch auf das Thema Reue zu bringen.
Ja, Entschuldigung,
aber
ich
du,
wollte, ich
merke, dass
ich wollte
du
auch mal was erzählen.
Du,
sorry.
Ja, der Podcast heißt aber nicht Alina erzählt, sondern sexy und bodenständig, der Entlastungspodcast für AutorInnen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, du drückst dich vor dem Thema Reue und möchtest lieber über das Thema Gepäck sprechen.
Du hast das Thema Gepäck hier eingeführt und ich habe einfach den Ball aufgenommen, den du mir zugeworfen hast. Ich sag mal so, ich bereue einfach nichts. Ich habe wenig Anlass zu Reue und deswegen habe ich, obwohl ich mir sehr intensive Gedanken gemacht habe zum Thema Reue, nicht so, ich habe so Mikroreue hier und da, auch was die Arbeit betrifft. Wir drehen das ja jetzt mal wieder auf Schreiben, oder? Ich habe so Mikroreuegefühle, aber so diese ganz tiefe, seelenzerfetzende Reue habe ich ehrlich gesagt nicht und ich habe auch keinen Anlass dafür. Deswegen wollte ich, bevor ich dir quasi das Feld überlasse und du jetzt die ganze Zeit über all die Dinge erzählst, die du bereust, dachte ich, versuche ich nochmal kurz eine Anekdote unterzubringen, damit auch meine Stimme hier heute noch gehört wird. Aber erzähl mal, Reue. Warum Reue? Wieso hast du dir dieses Thema gewünscht?
Ich finde es interessant, was du mit der Mikroreue sagst, weil ich halt gerade das ist vielleicht auch tatsächlich das, was mich daran beschäftigt, dass man sich manchmal so. Erklär mal, was du mit Mikroreue meinst. Was ist die Mikroreue, die du verspürst, wenn du zum Beispiel einer Figur einen Nachnamen gegeben hast, der dir eigentlich nicht mehr gefällt, aber man hat sich im Kopf so daran gewöhnt, die Figur so zu nennen und so zu kennen, dass, das finde ich zum Beispiel, es klingt total einfach dann zu sagen, ich finde es irgendwie doof, dass diese Person Hoppelpoppel mit Nachnamen heißt und suche, ersetze, alle tauschen, ist überhaupt kein Problem, aber man hat sich halt im Kopf so daran gewöhnt. Sowas meinst du, oder?
Ja, sowas, oder wenn ich jetzt halt so bei Lesungen, wo ich immer dieselben Stellen lese, immer und wieder darüber stolpere, dass ich an irgendeiner Stelle ein Leerzeichen zu wenig gesetzt habe oder dann halt doch noch irgendein Rechtschreibfehler ist oder ein Satz irgendwie quasi ein Nebensatz zu viel ist oder sowas und ich denke, oh Mann, ey, warum habe ich nicht damals, als es möglich war und als ich schon so erschöpft war und einfach nur die Fahne irgendwie vom Tisch haben wollte, warum habe ich mich nicht nochmal 2 Tage zusammengerissen und das ordentlicher gemacht, sodass mir auch dieser Fehler noch aufgefallen wäre? Das sind so Mikroreue-Gefühle.
Und kommunizierst du eigentlich diese Fehler dann und werden die dann ich meine, deine Bücher sind ja tatsächlich mehrfach aufgelegt, werden die dann korrigiert oder ist das was, wo du eigentlich irgendwie denkst, die Hunde bellen, die Fehler schweren, die Karawane zieht weiter, was soll's?
Also bei euch ist es immer so unheimlich still, es ist in einer wahnsinnig hohen Erstauflage gedruckt worden und deswegen gibt es
das
immer noch in der ersten Auflage, obwohl sie es wirklich sehr gut verkauft hat. Das hat damit nichts zu tun, aber egal. Aber jetzt in der Taschenbuchausgabe, die im Herbst erscheint, da werden all diese Fehler hoffentlich korrigiert sein und dann werde ich in der Taschenbuchausgabe immer noch mal neue Fehler finden, vermutlich.
Ah, das ist total interessant. Das ist wirklich, darüber habe ich nie nachgedacht. Das ist ja wirklich tatsächlich ein bisschen der Fluch der hohen Erstauflage, dass die Fehler, die natürlich in jeder ersten Ausgabe von einem Buch sind, dass diese Fehler in besonders großer Zahl und für besonders lange Zeit unter die Menschen gebracht werden. Das stimmt.
Ja, aber du, was soll man machen? Es ist auch, also nichts daran ist irgendwie dramatisch. Ich habe an einer Stelle aus einer Oboe eine Klarinette gemacht. Ist ein bisschen peinlich.
Du Hauptsache, da dudelt irgendwas.
Nein, aber es ist insofern peinlich, weil die Oboe in der Popmusik ja nicht so wahnsinnig häufig gespieltes Instrument ist und in dem Song Twist in My Sobriety ist es nun mal der eine berühmte Song, wo meine Oboe vorkommt und ich habe halt geschrieben, bla bla bla, wenn die Klarinette einsetzt, was ein dummer Fehler ist und ein Oboist hat mich darauf hingewiesen und war zu Recht empört darüber.
Oh,
jetzt muss dieser arme Mann immer und immer wieder, immer wenn er mein Buch aufschlägt, das er jetzt schon mehrfach gekauft hat, in der Hoffnung, dieser Fehler wäre korrigiert, muss er das lesen. Aber ja, ich kann es auch nicht ändern.
Das ist total interessant, ja, weil dieses, also genau dieser Gedanke, den kenne ich natürlich auch, dass man dann nicht da sitzt und so Buddha-artig denkt, wir kommen aus dem Nichts, gehen ins Nichts, Fehler passieren zwischendurch, was soll's, sondern dass man halt genau in dieses Vergangenheitskonditional, hätte ich damals doch bloß, warum habe ich nicht? Wenn ich nur, genau wie du gesagt hast, mir noch mal 2 Tage mehr Zeit gelassen hätte und so. Und das ist schon, also das ist für mich eine Seelenlage, die ich beim, also die habe ich tatsächlich bei der Arbeit relativ häufig. Und stehst du nicht ab und zu auch immer wieder beim, gut, du bist jetzt relativ am Anfang oder ganz am Anfang von deinem dritten Roman, und du stellst jetzt im Grunde genommen ja diese ganzen Weichen. Aber ich finde, wenn man dann so das im zweiten Drittel oder irgendwann im letzten Drittel ist, dass man dann so denkt, oh, wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, wenn, und dann hat man so eine, wandert man so auf diesem schmalen Grat zwischen sehr hohem Anspruch, alles nochmal neu und nochmal anders machen und Pragmatismus, und dieser Raum zwischen diesen beiden Polen, der ist für mich dann oft doch ein bisschen mit so einem Reuegefühl gefüllt. Hast du das überhaupt nicht beim Fortschreiten des Projektes?
Nicht so sehr beim Fortschreiten an sich, aber also als ich das erste Buch geschrieben habe, zum Beispiel, war ich ja davon ausgegangen, dass es nur dieses eine Buch geben wird. Ich hatte nicht vor, Fortsetzungen zu schreiben. Und jetzt dadurch, dass die Bücher halt alle Bezug aufeinander nehmen, ja, holen mich halt hier und da Entscheidungen aus der Vergangenheit ein und die ein oder andere bereue ich tatsächlich. Aber dann denke ich, okay, aber das ist dann halt, das ist halt das, womit ich jetzt zu arbeiten habe. Also es ist dann halt auch immer eine dornige Chance. Und so versuche ich das dann. Hast du mir nicht mal diesen schlauen Satz gesagt? Ich weiß leider nicht mehr, von wem er im Original ist, aber war das nicht sogar mal einer von unseren
Martin Walser.
Adventskalender-Schreibtipps, im Zweifel immer Martin Walser,
Schreibtils.
Schreibtils, ein Schreibtil. Versuch nicht, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern triff die Entscheidung und sorge dafür, dass es die richtige war oder irgendwie so in
Wow.
der in die Richtung.
Es hört sich an, also für mich habe ich hab das Gefühl, ich höre es zum ersten Mal,
Oder
aber
ist es vielleicht schlecht übersetzt? Oder make the
es
decision
klingt
right?
sinnvoll, ja, auf alle
Ja.
Fälle, ja.
Weil man halt im Zweifel auch nicht weiß, ob es wirklich besser gewesen wäre. Man hätte, also im Fall von verschluderter Recherche und nicht gesehenen Rechtschreibfehlern, klar wäre es besser gewesen. Aber eine Entscheidung, die man inhaltlich trifft für oder gegen eine Figur oder eine Charaktereigenschaft oder ein Ereignis, das innerhalb des Plots stattfindet und so weiter, weiß man wirklich, ob es jetzt besser geworden wäre, wenn man das anders entschieden hätte? Kann man ja nicht
Ja, das.
wissen, weil man hat es ja so entschieden, wie man es entschieden hat. Also man wird es nie erfahren und insofern muss man dann halt damit arbeiten und zusehen, dass man diese Entscheidung zur richtigen Entscheidung macht, aktiv.
Ja, das stimmt. Und im Grunde genommen, erstens ist es eigentlich, du hast es als dornige Chance, finde ich ein super schönes Bild bezeichnet. Und
Hat noch nie jemand gehört, das Bild von den dornigen Chancen.
irgendwie, mich würde mal interessieren, was Christian Lindner, nee, es würde mich nicht interessieren,
So blöd, ey.
für einen Roman schreiben würde. Weil ich meine, es ist ja schon so, dass viele Menschen, die es irgendwie in ihrem angestammten Beruf nicht geschafft haben, dass die dann am Ende irgendwie so eine Art Schlüsselroman oder so schreiben.
Ja.
Und also es gibt ja viele so, mein Vater hätte das verkrachte Existenzen genannt, die also irgendwie, deren Lebensentwurf einfach nicht aufgegangen ist. Und die ziehen sich dann so ein paar Jahre zurück und brüten vor sich hin, und dann kommt, hat man auch hin und wieder bei so
Konzernleitern, ja.
ja, die, also weiß ich nicht, die dann so Landwirtschaftsromane oder so plötzlich schreiben.
Bauernhof, da ist es wieder, Till.
Bauernhof
Ja.
Prosa mit möglicherweise kursiv gesetzten Passagen und sowas. Ich weiß nicht, ob ich Christian Lindner sowas nicht auch irgendwie psychologisch zutraue und ob es nicht irgendwie mich auch faszinieren würde, wahrscheinlich aber nicht.
Ich glaube, dass Christian Lindner irgendwann halt auch so ein Erweckungserlebnis hat und dann so wie du, und da seid ihr euch dann vielleicht einfach ähnlich, so einen minimalistischen Lifestyle macht und dann plötzlich halt so ein jemand wird, der einfach nur mit einem kleinen Bündel über der Schulter den Jakobsweg geht und mit wenig Gepäck durch Deutschland wandert und dann darüber ein Buch schreibt.
Na, oder wir unterhalten uns und machen gemeinsam so ein Buch draus.
Ja, mach doch einen Podcast, du und Chrissy.
Ja. Du, vielen Dank.
Wenig und weniger, der Minimalisten-Podcast.
Ja, dornig und wenig. Sei nicht schön. Ich muss weg. Pass auf, die Fehler der Vergangenheit sind halt letztendlich aber dann auch das Material einfach der Gegenwart. Und es ist halt einfach gut, Material zu haben. Und das sehe ich schon durchaus, das sehe ich schon durchaus auch so. Ich meine, bei mir war es natürlich noch auf eine Art noch krasser, weil ich 7 Bände lang über den Hauptkommissar Adam Danowski geschrieben habe und im Grunde genommen 7 Bände lang mit den Entscheidungen gelebt habe.
Welche von denen hast du am meisten bereut? Sag mal.
Eine interessante Frage. Welche von denen habe ich am meisten bereut? Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich nicht, aber das ist genau das, was du gesagt hast. Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich mich damals zu wehrlos in diese Ansage, nein, nein, du musst über einen Ermittler schreiben, nein, es muss in Hamburg sein und der muss irgendeine Psychomacke haben, so läuft es nun mal. Ob ich das einfach so, ich habe das damals ja sehr offensiv, als mir das gesagt wurde, von meiner Agentur habe ich das sehr offensiv umgesetzt, weil ich es eben auch schön fand, diese Beschränkung oder diese Genre Leitplanken an die Hand zu bekommen. Und natürlich habe ich mich zwischendurch oft gefragt, ob ich mich doch entschiedener dagegen hätte wehren sollen und ob es nicht besser gewesen wäre, wenn, und ob ich nicht lieber geschrieben hätte über. Aber es ist genau, wie du sagst. Also es sind alles dann so Vermeidungsstrategien oder es sind Gedankenspiele über Sachen, an denen man überhaupt nichts mehr ändern kann. Und die mich dann eigentlich daran hindern, in der Gegenwart weiterzuarbeiten und die insofern so eine Art, also Reue kann dann, finde ich, wie so eine Art negative Prokrastinationsstrategie werden, weil man kann da so ein bisschen drüber brüten, aber es bringt halt wirklich gar nichts und hindert einen am Arbeiten und man hat noch nicht mal irgendwas Schönes gequetscht oder ein Handy, ein Handyspielrekord eingestellt oder, keine Ahnung, 40.000 Artikel über Joe Bidens Demenz gelesen. Verstehst du, man hat nichts davon gehabt. Also das ist, aber trotzdem ist es manchmal so ein bisschen verführerisch und gleichzeitig muss ich aber halt auch immer sagen, naja, also alles, was ich im Nachhinein vielleicht in Frage stelle und immer wenn ich die Frage mir stelle, wäre es nicht besser gewesen, wenn, dann muss man im Grunde genommen ja jedes Mal irgendwie sagen, erstens, nicht nur kann man es nicht ändern, man weiß es halt einfach auch nicht. Vielleicht wäre es viel schlimmer gewesen. Vielleicht hätte es dann nicht 7 Bände gegeben, sondern nur 1 oder 2 oder gar keinen oder so. Also insofern, ja, ich merke schon manchmal, also gerade wenn ich feststecke in einem Projekt, also ich habe durchaus bei der Architektin habe ich wirklich gedacht, also gerade als ich dann auch so nochmal auf der Mitte des Projektes mir nochmal so richtig die ganzen wirtschaftlich-finanziellen Hintergründe und so weiter und die Steuersparmodelle und mir das alles vergegenwärtigt habe und mir dann auch so klar wurde, es gibt erstens ist es super wichtig, das alles einmal verstanden zu haben. Zweitens ist es eigentlich nicht so richtig möglich und notwendig, das im Buch detailliert zu erklären. Drittens gibt es keine Art und keine Art und Weise, das irgendwie zu vermeiden, sich damit zu konfrontieren, außer man hätte halt von Anfang an irgendwie sich entschieden, nicht über einen verfickten Bauskandal zu schreiben. Und da ist dann schon so, also dann, da habe ich dann schon so Momente, wo ich denke, ach, also ich denke dann immer eher, musste das sein? Warum habe ich das gemacht? Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Umgang dann mit Reue, weil eigentlich ist ja so dieses, warum habe ich das gemacht? Das ist ja eigentlich, klingt wie so eine rhetorische Frage. Aber wenn ich diese rhetorische Frage dann ernst nehme und mich nochmal darauf besinne, warum ich es gemacht habe, also was mich daran interessiert oder was mich daran fasziniert hat, dann komme ich auch eher wieder in positive Gedanken, die man dann vielleicht fast sogar auf so eine Writer's Life-Kachel drucken könnte oder so. Also insofern.
Ja, aber man stellt halt fest, dass man sich selber eigentlich auf eine Art unnötig sehr viel Arbeit gemacht hat mit der Entscheidung, die man getroffen hat.
Ja, aber auch da ist ja dann immer das Ding, das stimmt. Aber
man
auch
hätte
da
es leichter haben können, aber will man
das? Weiß, das ist die Frage. Erstens, ja, will man das und zweitens weiß man es ja gar nicht, weil alles, was man dann denkt, warum habe ich nicht einfach über, da hört ja dann oft der Gedanke auf, weil wenn man eine andere Idee gehabt oder ein anderes Bedürfnis gehabt hätte, dann hätte ich das ja gemacht und alles, was ich mir dann vorstelle, warum habe ich nicht einfach über die Atmosphäre und die Gedankenwelten und die Freiheitssehnsüchte der frühen 70er Jahre nicht anhand eines Bauskandals geschrieben, dann muss ich halt denken, na gut, was hätte ich denn dann verwendet, was hätte mich ähnlich fasziniert und nächster Schritt wäre das nicht genauso kompliziert aufzubereiten. Also das verstehst du, es führt dann wiederum, man weiß es nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass Alternativen irgendwie nicht viel besser gewesen wären, ist, glaube ich, nach der Lebenserfahrung relativ groß. Du hast gar keine biografischen, also jetzt was den Beruf angeht, du hast gar keine biografischen, gar keine arbeitsbiografische Reue. Du bereust zum Beispiel nicht, dass du dich von Anfang an weiß ich nicht, also für den Weg in Anführungszeichen Frauenzeitschriften Journalismus entschieden hast oder dass du was Falsches studiert hast oder so, das solche Sachen bereust
doch,
du gar nicht.
Doch.
Also, jetzt geht's los.
Was ich bereue nicht, ich habe nicht das, vielleicht nicht unbedingt das Falsche studiert, aber ich habe einfach nicht besonders gut studiert. Ich bereue eigentlich immer vor allem meine Faulheit, ja. Meine eigene. Ich habe aus dieser so. Uni-Zeit einfach wirklich nichts gemacht. Ich war sehr beschäftigt damit, irgendwie als unschuldiges Mädchen vom Lande in der großen Stadt zurechtzukommen und war irgendwie überfordert mit der ganzen Uni-Sache und habe dann sehr punktuell mich angestrengt und deswegen bin ich durchgekommen, habe einen guten Abschluss gemacht. Aber ich habe im Grunde das Angebot, das mir da gemacht war, nämlich mich tatsächlich für diese Themen zu begeistern und mich da auch wirklich reinzulesen und was zu lernen, habe ich leider wirklich nicht so genutzt, wie ich das hätte machen sollen. Und heute bereue ich das, weil ich denke, was für ein Geschenk das war. Und ich habe es irgendwie damals aber nicht begriffen, wie besonders und toll es ist, wenn man eine Zeit im Leben hat, wo man einfach sich in eine Vorlesung setzt. Ich meine, wie geil ist das?
Oh Gott,
irgendwann werde ich einfach 100%. so eine schreckliche Alte, die nochmal an die Uni geht.
Eine Seniorstudentin,
die es nochmal wissen
ich auch.
Will. Genau.
Oh komm, wir machen zusammen.
Oh ja, das wäre schön. Vielleicht machen wir das.
Was denn? Ich. Journalistik, Zeitungswissenschaften.
Genau, ganz genau.
Sorry, der war total. Für mich war es lustig genug. Und zwar da irgendwo, wo war das nochmal? In Lichtenrade oder in Lichtenlanke oder Lankenwitz oder ja. Einer von diesen Südberliner Stadtteilen. Jetzt kriege ich richtig Ärger mit meiner Frau.
weiß ich noch nicht mal, keine Ahnung. Aber dass ich da irgendwie, ehrlich gesagt, irgendwie auch nicht offen war und auch so getrieben war und dachte, ich muss das alles möglichst schnell irgendwie richtig machen, abhaken, fertig werden. Also ich hatte da auch irgendwie so einen komischen Effizienzgedanken, der überhaupt, also niemand hat das von mir verlangt oder erwartet. Das bereue ich so ein bisschen, dass ich aus dieser Zeit nicht mehr gemacht habe. Aber was den Frauenzeitschriftenjournalismus betrifft, nee, das bereue ich nicht. Manchmal frage ich mich, ob das tatsächlich auch so ein bisschen so eine Selbsterzählung ist, dass mir das andere nicht gelegen hat und dass ich da eigentlich auch zu schüchtern für bin und auch zu feige für bin und so und dass ich sowieso nie zum Spiegel wollte oder irgendwie sowas. Also ich glaube, dass das stimmt. Aber manchmal hinterfrage ich das, ob ich es nicht vielleicht wenigstens hätte probieren sollen. Andererseits, why? Also, für was? Es gibt eigentlich überhaupt keinen Anlass.
Ja, ich finde das interessant. Also, mir geht es durchaus in beiderlei Hinsicht ähnlich wie dir, was das Studium und auch dann tatsächlich so den Weg in den Journalismus angeht. Und dann im Nachhinein, ich versuche das aber definitiv auch selber nicht als biografische Reue zu lesen, sondern ich gucke mir das dann an und versuche irgendwas über mich selber daraus zu lernen und merke, und das muss ich schon ganz klar sagen, ich hab irgendwie immer gerne so eine Mischung gehabt, offenbar aus, ja, schon eine große Herausforderung irgendwie annehmen, also zum Beispiel sich an der Journalistenschule zu bewerben oder was du halt auch sagst, in die große Stadt zum Studieren gehen, aber dann gehe ich immer gerne den Weg des geringsten Widerstandes.
Ja, genau, so ein bisschen. Ich habe das, erzähl fertig, dann erzähle ich.
Bitte, nee, erzähl du.
Ich hatte, als wir vor 2 Wochen waren wir ja beim Sommerfest der Reportageschule Reutlingen und da sind wir auf junge, engagierte ReporterInnen gestoßen, die so ein bisschen erzählt haben, an was sie so arbeiten und was sie so machen. Und da dachte ich schon kurz, oh Mann, das sind lauter so engagierte junge Menschen, die halt so sich ein Thema ausdenken und ein Projekt haben und das so auf eigene Faust und ehrlich gesagt, so wie die Lage im Moment ist, ohne Aussicht darauf, dafür angemessen bezahlt zu werden, muss man ja auch mal ganz klar sagen, sagen, ich mache jetzt eine Reportage und reise 3 Monate irgendwie durch Mexiko und versuche da irgendwie was rauszufinden und am Ende gucke ich, ob ich die irgendwie verkauft kriege. Und das hätte ich mich, also aus so ganz intrinsischem Interesse an der Thematik heraus, hätte es mich nicht getraut, ich hätte das nicht gemacht. Und da hatte ich kurz so ein Gefühl von, das wäre zum Beispiel eine Herausforderung gewesen, der ich mich mal hätte stellen können, sowas einfach mal zu machen und dann hinterher das Glücksgefühl zu haben, dass ich es hingekriegt hätte, weil ich hätte es wahrscheinlich irgendwie hingekriegt und es wäre wahrscheinlich toll gewesen. Aber das habe ich dann immer nicht gemacht. Ich habe dann schon, also für die wenigen so Auslandsreportagen, die ich gemacht habe, habe ich schon die Institution gebraucht, die mich da eindeutig hinschickt mit einem sehr klaren Auftrag und sehr klar abgesteckten Rahmenbedingungen und so weiter. Ging dir das auch so, oder?
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Also für mich war das eher so, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kompliziert, ich habe mich daran eher erinnert, dass ich dann so gedacht habe, oh wow, das, was die machen, bewundere das auch, also gerade auch so, dass man eben merkt, auch die über die Themen, über die sie gesprochen haben, die Recherchewege, die sie gehen, dass ich so gemerkt habe, ah, okay, die machen sich's nicht so leicht wie möglich, sondern die haben sogar, glaube ich, vielleicht eher das Selbstverständnis, wenn ich es mir ein bisschen schwerer, ein bisschen schwieriger, ein bisschen herausfordernder mache, kommt am Ende was Besseres dabei raus. Also vielleicht erwarten sie das, vielleicht ist es auch einfach so ein Selbstbild, was sie haben, es sich nicht zu leicht zu machen. Und ich habe viele Jahre immer dann so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich sowas gesehen habe und gedacht, ja, das müsstest du eigentlich auch mal machen, warum mache ich das nicht und so weiter. Inzwischen betrachte ich das mit, wow, wie cool und wie toll, dass sie das machen. Das kann ich nicht, das konnte ich nie und das bin ich und das war ich nicht. Also ich glaube, dass ich schon in den letzten 15 bis 20 Jahren gelernt habe, nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Aber ich muss einfach akzeptieren, dass das, wie du gesagt hast, intrinsisch, das ist in mir angelegt. Das ist mein Bedürfnis, ist, nachdem ich mich irgendwie getraut habe, ein Buch zu Ende zu schreiben und zu sagen, hier stehe ich mit meinem Buch und meinem Namen. Mein Bedürfnis ist trotzdem, es mir dann währenddessen oft leichter, so leicht wie möglich zu machen. Und das muss ich einfach anerkennen. Und damit muss ich irgendwie arbeiten. Und darum kann ich die Sachen, die damit zusammenhängen, irgendwie nicht mehr so richtig bereuen. Ich weiß, es in keinem Moment meines Lebens hätte es mir gelegen und hätte es mir gut getan, mich zu überwinden, mit meinen Ersparnissen 3 Monate durch Mexiko auf der Suche nach Geschichten zu reisen. Das war ich nicht und das bin ich nicht. Das muss ich einfach anerkennen.
Du hast mir mal erzählt, oder du hast es, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt, dass du ein paar oder ein oder zwei oder vielleicht noch mehr Romanideen schon 40. als jüngerer Mann hattest und ein paar versucht hast, auch irgendwie quasi auszuarbeiten und dass du sehr aktiv entmutigt wurdest von Leuten, denen du das sozusagen vorgestellt oder die das Probe gelesen haben und dass du das manchmal ein bisschen bereust, dass du darauf gehört hast und dass du es nicht trotzdem gemacht hast.
Ja.
Ist das immer noch so und hast du das noch im Hinterkopf und überlegst du manchmal, ob du das nochmal aufgreifst? Und was wäre anders gewesen, wenn du dich nicht hättest entmutigen lassen?
Das ist eigentlich, ja, es ist ganz ähnlich. Also ich, sagen wir mal so, ich glaube, dass damals, als ich mit Mitte, Ende 20, da hatte ich wirklich mal eine so eine Romanidee und habe die auch so auf die ersten 50, 60 Seiten oder so verfolgt und habe die dann einem mir vertrauten älteren Ratgeber, möchte fast sagen Mentor.
Mentor?
Martin Walser gegeben. Und diese Person, die nicht Martin Walser war, das ist ein guter Freund von mir, hat was anderes erwartet. Mhm. Und hat es auch ganz klar kommuniziert. Und hat auch ganz klar kommuniziert, dass er sich was anderes vorgestellt hat. Mhm. Und dass das, was er sich jetzt gedacht hat, die Verlegerin, die Programmleiterin, zu der er damit geht, dass er der auch was anderes erzählt hat.
Mhm. Ah, okay.
Und es hat bei mir dazu geführt, dass ich dieses Projekt fallen gelassen habe, weil ich nicht genug Selbstvertrauen hatte, um auf meine Idee und auf mein Bedürfnis oder so zu hören. Ich würde sagen, wenn man sowas überhaupt objektiv betrachten kann, dann war das aus meiner späteren Sicht die falsche Entscheidung, weil ich habe das dann 20 Jahre später wiedergefunden oder 10 Jahre später und habe gedacht, wow, das ist echt total gut gewesen. Besser kann ich heute auch nicht schreiben. Das hätte ich mal weitermachen sollen. Also es ist aus meiner Sicht die falsche Entscheidung gewesen. Ich hätte sie aber, und insofern bin ich, glaube ich, sogar weiter, als ich es das erste Mal im Podcast erzählt habe, ich hätte sie gar nicht anders treffen können in dem Moment. Es war nicht so, dass es für mich auf der Kippe stand oder so. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also manchmal denke ich, ich habe ganz schön spät angefangen mit dem Romane schreiben und das ist aber komischerweise was, wofür ich eher dankbar bin. Also ich habe dadurch, wenn man so will, 15 Jahre verloren, in Anführungszeichen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, das wäre damals, ich hätte das Buch geschrieben und es wäre gedruckt worden und so. Es kann aber genauso gut sein, dass meine Autorenkarriere oder meine Autorenexistenz dann nach diesem Buch und einem weiteren, was nicht gut gelaufen wäre, mit Ende 20, Anfang 30 vorbei gewesen wäre. Sowas davon gibt's ja auch tausende, hunderte, dutzende Fälle von Menschen, bei denen es so war. Also das weiß man ja auch nicht.
Wie alt warst du denn, als dein erstes Buch erschienen ist? Oder dein erster Roman?
Naja, ehrlich gesagt, also mein erster Roman, der den Namen wirklich verdient, war Treibland. Und da war ich 45 Jahre alt. Mhm. Also als der Roman Das Leben ist nur eine Phase erschienen ist, war ich 38, was auch schon wirklich kein nicht jung ist für ein Debüt. Und da stand, wie damals der Programmleiter gesagt hat, wir schreiben da Roman drauf. Das Wort Roman ist ein großes Gefäß. Das war aber kein Roman. Also insofern.
Ich war 42. Also ich war so viel jünger, war ich dann auch nicht, als junge Frau erschienen ist.
Ja, und das ist natürlich, ich brauche gar nicht, da sitzen wir einmal altersmäßig eigentlich doch im gleichen.
Im selben Boot, ja.
Im selben Sportboot, ja. Und das ist doch schön. Also das finde ich nämlich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich mir im Nachhinein, also ich weiß, es war die falsche Entscheidung, dieses Buch nicht weiterzuschreiben damals. Es war wirklich egal. Ich möchte es aber auf keinen Fall weitermachen, weil das war das Buch, es war das Manuskript eines Mannes Mitte, Ende 20, der über Leute Mitte, Ende 20 geschrieben hat. Und ich habe tatsächlich überlegt, also wenn ich jemals einen historischen Roman schreibe, der Anfang, Mitte der 90er Jahre in Berlin spielt, dann würde ich natürlich auf dieses Buch, auf dieses Manuskript, das ist wirklich kein Buch. Wenn ich so ein Buch schreiben würde, würde ich auf diesen Fetzen zurückgreifen, weil es halt eine relativ authentische Beschreibung der damaligen Zeit ist. Aber
schick mal, ich will's mal lesen.
Es ist wirklich, es liegt nicht mal als Datei vor, insofern eher nicht. Weil der Rechner, also ich habe es glücklich, das war auch reiner Zufall, ich habe irgendwann tatsächlich einen Ausdruck gefunden. Der Rechner, auf dem ich das geschrieben habe, existiert natürlich schon lange nicht mehr. Und es war auch, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, das war 1997, 98. Das heißt, damals hat man solche Sachen noch auf
Nadeldrucker noch ausgedruckt.
Das nicht, aber man hat sie auf diesen Disketten.
Ich habe auch noch diverse Dinge auf Disketten.
Und ich meine, was? Ja, wahrscheinlich deine Magisterarbeit oder sowas. Ja, oder genau. Was, wo ich auch immer, und ich sitze immer vor diesen, ich habe die in diesen kleinen Kartons, in denen man die damals als Rohlinge oder so gekauft hat. ich denke auch mal, jetzt schmeiß es doch einfach alles weg. Du wirst in deinem ganzen Leben keinen Diskettenadapter mehr kaufen und irgendwann gucken. Und wenn ich mir mich als Mann Anfang 70 vorstelle, der auf eBay ein Diskettenlaufwerk ersteigert hat und anfängt, seine alten Disketten auszulesen, dann muss ich auch sagen, Alter, bitte nicht, schmeiß es jetzt sofort weg. Schick mir mal deine ganzen Disketten und ich besorge uns so ein Ding und dann guck mir, was da so drauf ist.
Dann machen wir mal quasi Dia-Abend, aber mit alte Manuskripte durch.
Herrlich. Ich sag dir aber, ich habe noch drei Punkte auf der Liste, ja, wo ich wirklich finde, das sind echt Sachen, wo ich Reue im Schreibkontext sozusagen kenne. Mhm. Und jetzt, Alina, jetzt wird's echt hart, ey. Mhm.
Hau raus. Ich bin
vorbereitet. Ich bereue es ja manchmal, wenn wir über KollegInnen lästern.
Ja, ich auch. Ich auch.
Schon, oder? Ich auch. Also ich bereue es nicht so sehr, über NachbarInnen oder so zu lästern oder über was ich nicht mache. Aber ich will jetzt irgendwie sagen, so Leute weiß ich nicht, aber gerade so über KollegInnen zu lästern, da ist halt das Bedürfnis und der Wunsch und die Unwiderstehlichkeit ist manchmal so riesig. Aber ehrlich gesagt bereue ich es danach immer.
Ja, ich auch. Man fühlt sich dann doch irgendwie immer beschmutzt. Beschmutzt. Und es ist ja, es ist, man tut sich selber nicht gut in dem Moment.
Aber warum? Warum kann man es nicht einfach akzeptieren, dass man das irgendwie auch haben
muss? Aber hast du gemerkt, dass ich irgendwie zum Beispiel, dass ich mich manchmal, wenn es mir passiert, dass ich mich sofort bei dir entschuldige dafür, dass ich so negative Dinge in die Welt blase? Keine Ahnung.
Ja, aber das macht es noch schlimmer, weil du es dann dadurch irgendwie auch noch so anerkennst. Eigentlich müsste man, finde ich, wenigstens so tun, als wäre es geil, weil irgendwie ist es ja auch geil. Aber
ja, aber es ist wie so eine kurze, schnelle Triebabfuhr und hinterher fühlt man sich einfach schmutzig.
Ja.
Ich habe eine Kollegin, die zum Beispiel, die sagt, sie lästert nicht. Sie lästert nicht, weil sie weiß ganz, sie will es nicht. Sie lästert nicht über Leute im selben Betrieb. Und zwar grundsätzlich nicht. Wenn dann nur sehr leise mit sich selbst, aber nicht beim Bier mit anderen.
Und es kann echt sein, dass Leute das irgendwie langweilig oder spießig oder keine Ahnung finden, aber ich muss wirklich sagen, ich bewundere das und das eigentlich möchte ich so sein, wie diese Kollegin.
Ich auch. Absolut. Ich habe mich natürlich gleich doppelt schlecht gefühlt. Aber so viel lästern wir. Also. Ich will hier auch niemanden verunsichern. Aber ja, klar. Also, ich meine, tratschen wir halt manchmal ein bisschen. Und
ich meine, selbst wenn wir über Dirk Rossmann lästern, danach denke ich auch mal, musste das jetzt unbedingt. Wobei, nee, stimmt nicht. Und mit Christian Lindner hat mir ein bisschen leid getan, weil ich glaube, dass er im Grunde genommen, ich glaube, dass er ein ganz feiner Kerl ist. Und weißt du, was ich früher auch oft bereut habe und was ja auch so ein Aberglaube fast ist, den viele KollegInnen haben, über zu früh zu viel über Projekte zu reden.
Ja.
Ich sag jetzt mal, Projekte ist ja unser Hasswort, aber weißt du, so über Sachen, an denen man gerade arbeitet oder die man machen will.
Ja, total.
Erzähl mal, wie ist denn das bei dir?
Habe ich auch und ich habe ganz oft wie so eine, kennst du das, wenn man, das kennst du nicht, weil das passiert dir nicht, aber ich kenne das gut, wenn man sich zum Beispiel in irgendeiner Runde, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat und ein bisschen zu sehr aus sich rausgeht und ein bisschen zu viel erzählt und dann wacht man morgens auf und denkt so, oh Gott, warum was, oh Gott, schlimm. Und dann hat man so einen körperlichen Kater, aber auch so einen Schamkater.
Ja.
Und so geht mir das auch immer, wenn ich zu viel über meine Arbeit rede, vor allem über Dinge, die noch so unausgegoren sind. Einmal habe ich richtig in die Fresse gekriegt dafür, weil ich dachte, eins meiner Bücher wird verfilmt und ich habe es schon wirklich überall rum erzählt. Und dann ist nichts draus geworden und es war dann irgendwie ganz schön peinlich, beziehungsweise da habe ich wahrscheinlich auch durchaus anders geboten, dass man über mich lästert, weil ich einfach weil ich so voll einen auf dicke Hose gemacht habe und das schon überall so rumgetratscht habe. Und ja, und dann kleinlaut eingestehen musste, dass nichts draus geworden ist. Das war peinlich.
Ach, ich fand da nicht, dass das peinlich und ein Lästergrund war. Das war, weil das war ja total, es war so unverstellt. Du hast dich halt einfach darüber gefreut und hast es geteilt. Du hast es ja nicht gemacht mit, ich finde, lästern kann man halt immer über Sachen, wenn Leute sich im Grunde genommen in dem, was sie tun, über andere erheben. Und du hast dich dadurch ja nicht, finde ich, über andere erhoben. Es war dann eher so, dass ich kann es auch total verstehen, weil man hat ja doch, darum habe ich gesagt, Aberglaube. Ich weiß nicht, wie es dir bei, so ein Rest von, man, dass man es gejinxt hat, gehört ja, finde ich, auch dazu. Und das finde ich halt, klar, du hattest durch dein Drüberreden hast du nicht dieses Filmprojekt zum Einsturz gebracht. Aber ich habe halt manchmal das Gefühl, früher gehabt, wenn ich zu viel oder überhaupt über Projekte gesprochen habe, an denen ich gerade arbeite, dass ich dann, wenn ich mich wieder rangesetzt habe, gemerkt habe, ich verliere mein Interesse oder meinen Enthusiasmus. Und das liegt unter Umständen daran, dass ich zu viel darüber geredet habe und dass ich es mir selber so ein bisschen auch so kaputt und zerredet habe. Und das war so richtig so eine Urangst von mir. Und ich habe darum teilweise wirklich, bin ich so ins andere Extrem gegangen. Und das war zum Beispiel so Anfang der 2000er, 2010er, bevor ich den ersten Danowski geschrieben habe, habe ich über die Projekte, an denen ich gearbeitet habe, gar nicht mehr gesprochen. Das waren 2 oder 3 Romananfänge, bis ich dann immer so die ersten 100 Seiten irgendwo hingeschickt habe und die Leute dann gesagt haben, was zur Hölle, was soll das, was ist das? Hätten wir vielleicht davor mal drüber reden sollen. Wo ich dann auch so gemerkt habe, ah, okay, es wäre vielleicht doch besser gewesen, vorher mal Ratschluss zu halten. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich merke, es macht mir Freude, über Sachen zu sprechen, die ich noch nicht geschrieben habe, an denen ich aber gerade arbeite und von denen ich weiß, ich sollte oder muss sie schreiben, weil ich oft beim darüber reden meinen Enthusiasmus so wiederentdecke und weil ich oft mich in so eine, also ich kann mich in so eine Begeisterung inzwischen quatschen. Und da bin ich eigentlich, da merke ich dann auch, wenn es mir Spaß macht, drüber zu reden, macht es mir auch Spaß, dran zu arbeiten. Und früher hat oft so der Spaß am drüber reden den Spaß am Schreiben sozusagen ersetzt, weißt du?
Ja, beziehungsweise ich hatte dann ganz oft das Gefühl, ich dachte so, jetzt lass mich mal machen, lass mich, ihr werdet dann schon sehen. Ihr werdet es am Ende alles hinhauen, ihr werdet dann schon sehen, aber dann gleichzeitig wächst damit natürlich auch die Angst, dass das alles von vorne bis hinten einfach Müll ist, was man da macht. Und je länger man damit wartet, andere mit einzubeziehen, umso katastrophaler ist es dann natürlich. Aber ja, ich finde auch, da haben wir vielleicht beide so eine ähnliche Entwicklung genommen, meinst du nicht?
Glaube ich auch. Und das hat tatsächlich, finde ich, auch was mit Erfahrung zu tun. Es ist wirklich, na, wobei ich finde es wirklich interessant, weil du hast mir ja auch wirklich relativ viel von junge Frau erzählt, während und auch tatsächlich so ein bisschen bevor du es geschrieben hast. Und es war echt. Und ich habe auch über den über Treibland habe ich ziemlich viel erzählt. Da haben wir noch nicht so viel über Schreiben gesprochen. Als ich angefangen habe, dran zu schreiben, und ich weiß nicht, wie es dir bei Junge Frau ging, das war das erste Projekt, wo ich gemerkt habe, ah, wow, ich kann drüber reden und es wird dadurch nicht dümmer und wertloser und kleiner und uninteressanter, sondern beim drüber reden merke ich, da ist irgendwas dran. Und es funktioniert für mich und tatsächlich kann ich auch meine ZuhörerInnen irgendwie, ohne mich immer weiter echauffieren zu müssen, mit normalen Mitteln dafür irgendwie interessieren, weißt du? Und so war es, so, also den Eindruck hast du auf mich auch gemacht, als du von junge Frau erzählt hast. Du hast irgendwie mit einer Sicherheit schon davon erzählt, dass das was ist.
Ja, aber ich habe darüber wirklich nur sehr, und ich hoffe, du fühlst dich jetzt wirklich mega gebauchpinselt, weil ich habe nur sehr ausgewählten Leuten ausführlicher davon erzählt.
Immer. Ich fühle mich immer mega gebauchpinselt.
Ey. Sehr, sehr gut. Du warst einer davon.
Das finde ich toll. Das ist echt ein komisches Wort, weil ich kann mir rein körperlich kaum eine unangenehmere, eine unangenehmere Emotion vorstellen, als von einer, und sei es noch so, mir eng verbundenen Person am Bauch gepinselt zu werden.
Ja, stimmt.
Aber ich fühle mich gebauchpinselt, ja.
Ja.
Stimmt.
Was auch immer. Weißt du, lieber Till, was ich gar nicht bereue, was ich wirklich nicht eine Sekunde bereue? Den schönen Live-Podcast, den wir zur 100. Folge gemacht haben.
Ich auch nicht, nee, gar nicht. Und wie alle Sachen, die besonders schön waren und die man nicht bereut, muss man es natürlich auch wiederholen, so lange, bis man es eines Tages bereut.
Ja, was? Mal gucken, ob wir es dann, wenn wir es jetzt wiederholen, weil das werden wir und zwar diesmal in Hamburg am 19. September. Ob wir es dann hinterher bereuen, weil wir es nicht toppen konnten, das schöne Gefühl, weißt du? Aber ich hoffe nicht. Ich gehe nicht davon aus. Ich freue mich schon drauf.
Ich freue mich da auch drauf. Der Rest ist to be announced. Also haltet euch, wenn ihr Lust habt, wenn ihr in Hamburg, in der Nähe von Hamburg seid, wenn ihr Zeit und Interesse daran habt, freuen wir uns wahnsinnig. Haltet euch den 19. September 2024 frei. Das ist ein Donnerstag in den Abendstunden. Ach, ich finde es ein bisschen krass, dass du das jetzt so mit dem Thema Reue.
Was für eine mega gute Überleitung. Bereust du eigentlich, ich habe dir ja letztes Mal, als wir uns da gesehen haben, auf dem Sommerfest, habe ich ja 4 Dosen Gurkenbier mitgebracht.
Erbsbier ist meine nächste Reuestufe.
Und 2 davon haben wir vor Ort live getrunken und 2 dieser Dosen habe ich dir mitgegeben. Und ich wüsste jetzt gerne, ob du da deine Familie, irgendjemanden aus deiner Familie für begeistern konntest, ob du die noch im Zug die hinter die Binde gekippt hast oder ob die jetzt noch in deinem Kühlschrank lagern oder ob du sie in die Blumen gegossen hast. Was ist damit passiert?
Sie stehen im Kühlschrank. Diana hat gestern, nachdem sie eine Woche nicht da war, den Kühlschrank aufgemacht und gesagt, was ist das denn? Und ich habe sie dann eingeladen, sich eins davon hinter die Binde zu kippen. Das hat sie aber nicht gemacht. Und ich hoffe, ich werde jetzt, glaube ich, gleich noch eins trinken und dann noch eins, wenn ich. Ich weiß es noch nicht genau.
Lisa, düng deine Blumen damit. Versuch, kipp's mal in deinen Turan, guck, was da passiert, ob man das irgendwie als Brennstoff taugt. Du bist frei also, in deiner.
Ich freue mich sehr darüber. Ich brauche, glaube ich, noch jemanden und notfalls bringe ich sie im Juli wieder mit nach Berlin. Man braucht wirklich jemanden, mit dem man es zusammen trinken kann. Also ich würde sagen, ich sehe mich nicht als einen Mann, der alleine zu Hause sitzt und Gurkenwasserbier trinkt. Verstehst du? Das ist irgendwie, das ist nicht mein Selbstbild.
Nee, so schön auf der Terrasse. Füße hoch, Feierabend, Gurkenbier.
Und dann leicht aufstoßen.
Schöner Bonding-Moment.
Eine Sache.
Mit deinem Sohn mal, aber. Ja, entschuldige.
Eine Sache, die ich noch. Das sage ich jetzt ganz zum Schluss. Wenn ich überhaupt beruflich irgendwas bereue, dann ist es im Nachhinein manchmal, Dinge zu lange ausgehalten zu haben. Also vielleicht sich zu lange irgendwie mit einer Unzufriedenheit in irgendeiner Konstellation abgefunden zu haben oder auch, wenn irgendwas Blödes passiert ist, wenn man sich irgendwie, wenn man mit einer Entscheidung nicht glücklich war, wenn man beim Cover vielleicht gedacht hat, ach, jetzt ist jetzt auch egal, das kann ich aushalten und so. Da muss ich im Nachhinein sagen, Sachen zu lange aushalten und Dinge, Situationen, Konstellationen, in denen ich unzufrieden war und in denen man unzufrieden ist, zu lange auszuhalten, das ist das Einzige, wo ich inzwischen sagen kann. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, nicht mehr zu lästern. Ich weiß nicht, ob ich es je irgendwie, aber das ist eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, da kenne ich so ein bisschen Reue, dass ich denke, das hättest du echt eigentlich auch früher irgendwie für dich regeln können und da versuche ich immer für die Zukunft so ein bisschen draus zu lernen.
Ja, ich versuche den Satz, ach, ist jetzt eigentlich auch egal, quasi als Warnzeichen zu markieren. Wenn ich das denke, ist das ein Garant für spätere Reue.
Wow.
Oder?
Das ist ein sehr schöner Schluss. Ja, total. Ach, ist jetzt auch egal oder ist nicht so wichtig oder ja, okay. Dann weiß man genau.
Man wird es bereuen.
Sehr schöner Schluss.
Ein sehr schöner Schluss. Das war eine Freude, wie immer, lieber Till.
Ein Lob stinkt. Ein Lob riecht nach Gurkenbier.
Cheers. Ich gebe mir jetzt.
Ich danke dir. Cheers und bis nächste Woche. Ja, alles Gute.
Bis dann. Viel Spaß in Spanien.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.